Ja, zunächst vielen Dank, liebe Kinder, liebe Jugendliche, für die Lieder, für eure Gedanken zu Weihnachten. Ihr habt es nämlich schön gesungen, was das Zentrale an diesem Fest ist. Als König ohne Krone, ich übersetze es auf Deutsch, als König ohne Geld, so bist du heute geboren. So kamst du in die Welt. Vielen Dank, Uli. Ja, ich glaube, es ist wirklich etwas ganz Besonderes, auch wenn wir es schon so oft gehört haben. Gott hat seinen Sohn nicht im reichen Königspalast zur Welt gebracht, umgeben von lauter Dienern und Angestellten im großen Saus und Braus, sondern Gott wählte einen armseligen Stall aus, um den Retter Jesus auf diese Erde zu bringen. Über dieses Wunder wurde schon so viel nachgedacht in den letzten 2000 Jahren. Immer wieder hat es Menschen berührt und bewegt, wenn sie an diesen Retter gedacht haben und wenn sie ihn kennengelernt haben. So ging es wohl auch dem kleinen Samuel, der mit seinen Eltern vor knapp 80 Jahren in New York lebte. Durch die Straßen von New York fegte ein kalter Wind. Autos brausten an riesigen Häuserblocks vorbei, Bremsen quietschten, Hupen ertönten, wenn ein Fußgänger unbedacht die breite Straße überquerte. Hunde schnupperten neugierig herum, während ihre Herrchen ungeduldig an der Leine zogen. Geschäftig eilten die Hausfrauen mit schweren Taschen beladen zur Haltestelle und herumstreunende Kinder drückten ihre Nasen an den Schaufenstern platt, um sehnsüchtig die vor ihnen ausgebreiteten Herrlichkeiten zu betrachten. In New York merkte man nur wenig vom Zweiten Weltkrieg, der in Europa, Afrika und Asien tobte. Furchtlos bewegten sich die Menschen durch die künstlich beleuchtete Stadt. So auch der kleine Sammy, der fröhlich an der Hand seines Vaters den Bürgersteig entlang ging. Der Vater war ein stiller Mann, den es allabendlich zu einem Spaziergang hinauszog. Nun war sein Samuel also alt genug, um mitzugehen und konnte ihn durch sein munteres Geplauder ein wenig von den Alltagssorgen ablenken. Daheim in der Küche dampfte und brutzelte es indessen. Und wenn sie heimkehrten, würde die Mutter etwas Leckeres auf den Tisch bringen. Ja, sie hatten es gut, wenn auch der Wohlstand bescheiden, die Miete hoch und die Arbeit hart war. Sammy unterbrach die Gedanken des vor sich hin sinnenden Vaters. »Wofür ist denn das da?« fragte er und deutete mit seinem von einem wollenden Handschuh verhüllten Finger über die Straße. Der müde Vater verstand nicht gleich, was er wollte. Was meinte der Kleine? Etwa ein Firmenzeichen auf einer Reklameschrift? Sammy schüttelte den Kopf. Etwas von einer bunten Schaufensterdekoration vielleicht? Nein. Schau, Papa, der Stern, siehst du ihn denn nicht? Unentwegt blickte Sammy hinüber zu einem Fenster. Dort stand eine brennende Kerze, deren kleine Flamme still wie ein Stern herüberleuchtete. Der Vater schlug den Mantelkragen hoch und begann zu erklären, die Leute in dem Haus dort haben eine Kerze ins Fenster gestellt, denn sie denken an ihren Sohn. Der ist weit, weit übers Meer gefahren oder geflogen, um im Krieg zu kämpfen. Inzwischen hatte Sammy noch mehr solcher leuchtender Sterne in den Fenstern entdeckt. Größere und kleinere. Da, Papa, noch einer. Und da, und da drüben auch noch einer. Aber da hinten, da sind sogar gleich zwei. Schau mal, Vati. Während sie weitergingen, meinte er wissend, die Leute Während sie weitergingen, meinte er wissend, die Leute haben zwei Söhne im Krieg, nicht wahr, Papa? Deshalb haben sie zwei Kerzen dort stehen. Als Sammy noch die Fenster nach Sternen weiter absuchte, wie er die kleinen Lichter nannte, da wurde der Vater immer nachdenklicher. Was würde wohl aus seinem Sami werden, dem Jungen, der ihm lieber war als alles andere? Würde auch er, der Vater, eines Tages zusehen müssen, wie die Mutter ein Licht für Sami ins Fenster stellte? Was war mit all den jungen Männern, die dort drüben in Europa im Krieg starben? Die beiden waren nun am Ende der Häuserzeile angelangt, wo ein offener Platz den Blick in den Himmel freigab. Sami hob seinen Kopf, er blickte zum dunklen Himmel hinauf. Dann hielt er plötzlich den Atem an, als sei etwas Unfassbares geschehen. »Oh, schau doch, Papa, dort!« Der Vater begriff diesmal sofort. Sami hatte den Abendstern entdeckt, der hell am düsteren Himmel stand. »Gewiss hat auch Gott einen Sohn geschickt«, sagte er, »denn er hat auch einen Stern in seinem Fenster.« Der Vater blickte in die von kindlicher Weisheit erleuchteten Augen. Ja, Sami hatte etwas Großes entdeckt. Tatsächlich, Gott hatte seinen Sohn gegeben. Auch er hatte im Kampf sein Leben eingesetzt. Schon lange, bevor der kleine Samuel in New York mit seinem Vater spazieren ging. Es stimmt tatsächlich, was der kleine Junge hier in diesem Nachthimmel entdeckt hat. Gott hat auch einen Sohn geschickt. Nicht in den Krieg, wo Menschen gegen Menschen kämpfen, sondern in den Krieg, wo Menschen gegen Gott kämpfen, seit die Sünde in die Welt gekommen ist. Da hinein hat Gott seinen Sohn geschickt, um Frieden zu machen. Frieden zu machen zwischen Gott und uns Menschen. Nicht nur Waffenstillstand, sondern Frieden, der die Herzen berührt. Sowas konnte nur der Friedefürst höchstpersönlich vollbringen, von dem wir vorher schon gelesen haben in Jesaja 9. Und ich lese nochmal die Verse 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Über 700 Jahre vorher, vor Jesu Geburt, durfte Jesaja bereits diesen kommenden Friedefürst ankündigen, von dem wir hier gelesen haben, dass seine Herrschaft kein Ende haben wird und sein Königreich ewig bestehen bleibt. Und auch wenn diese Erfüllung noch aussteht, dass Jesus für alle sichtbar als Friedefürst herrschen wird, so dürfen wir doch heute schon einen Vorgeschmack davon bekommen, wenn Jesus als Friedefürst in unser Herz hineinzieht. Dann bleibt Weihnachten eben nicht nur diese Geschichte vor 2000 Jahren, irgendwann in der Vergangenheit, sondern dann beginnt es in meinem Herzen, Weihnachten zu werden, wenn ich meine Herzenstür für diesen Retter öffne. Den Retter, der damals geboren wurde. Und genau dazu war er ja gekommen, dieses Kind, dieses hilflose Kind im Stall von Bethlehem, um uns das zu geben, was wir alle so dringend brauchen, nämlich Licht, Freude, Freiheit und Frieden. Alle vier Begriffe finden wir in den Versen 1 bis 4, die Jakob uns vorher gelesen hat, in diesem Kapitel, direkt vor Vers 5, diesem bekannten Vers 5, uns ist ein Kind geboren. Und sie alle stehen im Zusammenhang mit dem kommenden Messias. Starten wir kurz mit Vers 1 und dem Licht, das der Retter bringen wird. Vers 1 lesen wir: Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Das Kommen des Messias ist hier gleichbedeutend mit dem Aufstrahlen von Licht. Es ist die Dunkelheit der Gefangenschaft und der Unterdrückung Israels beendet. Denn die assyrische Invasion und Fremdherrschaft, die das Nordreich Israels, von dem hier die Rede ist, für die Jahrhunderte in Dunkelheit versetzt hatte, dieses Land hat erst wieder Licht gesehen, als Jesus in Galiläa auftrat und mit vielen Wundern und Predigten auf das angefangene Reich Gottes hingewiesen hatte. Er war es, der dann von sich gesagt hat, in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Dieses Licht, das Jesus bei seinem ersten Kommen auf diese Erde gebracht hat, war nicht zuerst als politische Befreiung von der Unterdrückung der Feinde gedacht, sondern vielmehr das Licht, das uns Menschen Gottes Nähe, Gottes Wärme, Gottes Zuwendung in unser Leben hineinbringen möchte. Sein Licht möchte so hell in unserem Leben erstrahlen, dass wir mehr und mehr befreit werden von der Finsternis der Sorgen und Ängste, die uns tagtäglich bedrücken, die uns das Leben oft so mühsam machen. Dieses Licht möchte auch das Licht am Ende des Tunnels sein, das uns immer wieder neuen Mut, neue Perspektive gibt, wenn uns selber das Licht vielleicht auszugehen scheint. Sein Licht möchte außerdem unseren Lebensweg erhellen, wie es Psalm 119, Vers 105 so schön sagt: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und zwar gerade dort, wo wir versucht sind, unsere eigenen Wege nur zu sehen und zu denken, wir schaffen es eigentlich auch ganz gut ohne ihn. Genau dort möchte er mit seinem Licht unsere Blindheit wegnehmen, uns auch von allen Irrwegen, von allen Abweichungen zurückholen. Sein Licht möchte auch unser falsches Denken erhellen. Da, wo wir noch gleichförmig der Welt sind, wo wir noch menschlichen Irrtümern nachlaufen, wo wir dringend Gottes Weisheit, Gottes Erkenntnis in unserem Denken brauchen, um die Dinge dieser Welt richtig einzuordnen. Damit wir auch uns selber immer mehr im richtigen Licht sehen, so wie Gott uns sieht. Sein Licht möchte aber auch in die Dunkelkammern unseres sündigen Wesens hineinleuchten. Er möchte aufräumen mit all dem, was ihm nicht gefällt. Mit all dem Neid, dem Streit, dem Egoismus, dem Hochmut. All die Dinge, die uns so viel Mühe machen, so viel Dunkelheit in unser Leben hineinbringen. Und ich glaube, hier wird deutlich, wenn wir es zulassen, dass Jesu Licht in unser Leben hineinstrahlen darf, dann kann Großartiges geschehen. Dann wird es immer heller und schöner in unserem Leben. Und auch andere können davon profitieren, wenn sie Jesu Licht in und an unserem Leben erkennen können. Zusätzlich zu dem Licht bringt der angekündigte Retter aber noch mehr. Vers 2 sagt: Der Retter bringt Freude. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Auch wenn hier vom Kontext zunächst die Freude Israels über die besiegten Feinde im Fokus steht, so dürfen wir dennoch diese Freude auch auf uns übertragen, auf die Freude, die Jesus mit seinem Kommen für uns alle gebracht hat. Den Hirten von Bethlehem wurde genau diese Botschaft der Freude vom Himmel her verkündigt, Wir haben es vorher schon gehört von Jakob. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute der Retter geboren. Welcher ist Christus in der Stadt Davids? Jesu Geburt war ein großartiger Freudentag. Da haben die Engel am Himmel gesungen und gejubelt. Und dieser Freudentag war nicht nur damals für die Menschen von vor 2000 Jahren, die die Botschaft als erstes gehört haben, sondern die Botschaft der Freude gilt auch uns, jedem von uns, wie wir heute Morgen hier sind. Jeder, der Jesus als diesen persönlichen Retter annimmt oder angenommen hat, der darf heute schon erleben, dass dieser Jesus echte Freude in unser Leben hineinbringt. Wir kommen zum dritten Aspekt, den der angekündigte Messias mit sich bringt. Der Retter, er bringt auch Freiheit. Die erwähnte Freude in Vers 2, sie kam nicht von ungefähr, denn sie hängt sehr eng mit dem Vers 3 zusammen, wovon Gott gesagt wird, und ich zitiere hier nach Hoffnung für alle: So wie du, Israel, damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet wurdest, so befreist du, Gott, sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Midianiter, sie hatten die Israeliten immer wieder in Angst und Schrecken versetzt. Sie hatten immer wieder ihre Ernte zerstört, ihren Tierbestand gestohlen, wenn sie ins Land gefallen waren. Sie hatten oft das ganze Land verwüstet. Es war schrecklich für Israel und sie hatten inzwischen schon sehr große Angst vor diesem Volk. Und in ihrer Verzweiflung taten sie zum Glück das Beste, was sie hätten tun können. Sie schrien zu Gott in ihrer Not. Was war das Ergebnis? Wie könnte es anders sein? Dieser Gott, wenn wir zu ihm schreien, er wendet sich immer wieder in seiner Güte zu seinem Volk. Er hat sie erhört und hat ihnen einen Retter geschickt. Und das ist jetzt die Frage an euch, Kinder. Wer war dieser Retter, der Israel von den Midianitern befreit hatte? Dürft ruhig sagen. Jesus? Von den Midianitern? Wer hat einen anderen Vorschlag? War schon im Alten Testament. Schon lange vor Jesus. Da habe ich es irgendwo gehört. Gideon. Okay. Gideon war es. Genau. Die Geschichte kennt ihr sicher sehr gut. Gideon, der hatte aus militärischer Sicht hier eigentlich überhaupt keine Chance. Mit seinen, wie viel Mann war er zum Schluss? Wisst ihr es noch? Da habe ich schon gehört. Nur noch 300 Leute standen einem riesigen, übermächtigen, ich glaube es waren über 100, 120.000 vielleicht, Feinde gegenüber. Sie wären hoffnungslos verloren gewesen, hätten sie nicht die große Macht ihres Gottes erlebt. Er war es, der ihnen Sieg geschenkt hat, der sie befreit hat aus dieser furchtbaren Unterdrückung der Midianiter. Und genau dieser Sieg Jesu oder der Sieg Gottes über die Midianiter, den nimmt Jesaja nun als Vergleich, um seinem Volk die tröstenden Worte zuzurufen, dass eines Tages der Tag kommen wird, wo das nationale Israel auch von aller Knechtschaft und von allen unterdrückenden Mächten letztendlich befreit werden wird. Das wird dann sein, wenn Jesus sichtbar wiederkommen wird als Herr dieser Welt. Und auch das hat wieder mit Advent zu tun. Diesen Tag erwarten wir sehnsüchtig. Obwohl diese Erfüllung natürlich noch aussteht für Israel, so können wir als Gläubige des Neuen Testaments seit Jesu Tod und Auferstehung doch auch schon eine ganz besondere Freiheit genießen oder erfahren. Und zwar die Freiheit vom Joch der Sünde. Wie es Paulus mal in Römer 6, Vers 22 sagt, doch nun seid ihr aus der Macht der Sünde befreit und seid Diener Gottes geworden. Jetzt tut ihr das, was zu eurer Heiligung führt und euch das ewige Leben bringt. Wer die Erlösung in Jesus für sich in Anspruch genommen hat, der steht also nicht mehr unter dieser Macht, unter dieser Kraft der Sünde. Er darf Freiheit erleben. Freiheit von dem ständigen sündigen Müssen. Natürlich sind wir immer noch fähig zu sündigen, aber wir sind doch nicht mehr unter diesem Zwang der Sünde, so wie die Menschen, die Gott nicht kennen, die vor allem die Gottes Kraft in ihrem Leben nicht erfahren haben. Das ist wahre Freiheit in Christus, die uns nur der Sohn Gottes, der hier angekündigt ist, bringen kann. Freiheit, in die wir immer mehr hineinwachsen dürfen, in der wir immer mehr zunehmen dürfen, durch Gottes Gnade. Neben dem Licht, der Freude und der Freiheit bringt der Retter, der uns hier angekündigt ist, nicht zuletzt auch den Frieden. Den Frieden, den diese Menschheit so nötig hat. Wir haben vorhin schon in Vers 5 und 6 von diesem Friedefürst gehört, der eines Tages kommen wird, dessen Reich nie aufhören wird. Und wenn dieser Tag erscheint, ist das Gericht über die Feinde Gottes bereits abgeschlossen. Dann wird der Krieg als solcher abgeschafft und nie mehr gelernt werden. Was für ein schöner Tag. Und von diesen Spuren solch einer Kriegsschlacht, einer gewonnenen Kriegsschlacht, berichtet uns nun hier dieser Vers 4. Dort allerdings in Anspielung noch auf die assyrische Invasion, die Israel damals noch bevorstand. Wir lesen dort in Vers 4, ja, alle Stiefel der dröhnend einherschreitenden Krieger und die blutverschmierten Soldatenmäntel, was passiert mit ihnen? Sie werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Gott verhieß also Israel damals schon, dass er alle Feinde, die kommen werden, besiegen wird, sodass sie als Befreite eigentlich nur noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt sein würden. Gott kündigt hier seinen Frieden nach einer gewonnenen Schlacht an. So wie es Israel zum Beispiel später auch wirklich erlebt hat beim Angriff der Assyrer, als sie Jerusalem belagert haben und mit mächtigen Soldatenstiefeln und Getöse aufmarschiert sind, so wie wir es hier gelesen haben. Aber auch da hatte Gott eingegriffen. Er hatte den Feinden ganz klar ihre Grenzen gezeigt und hat 185.000 Mann in einer Nacht erschlagen. Gott kann eingreifen. Und in ähnlicher Weise wird es auch in Zukunft noch einmal geschehen, wenn der Messias seine Herrschaft auf dieser Erde sichtbar für alle antreten wird und als wahrer Friedefürst dauerhaften Frieden bringen wird. Das wird ein herrlicher Tag sein, auf den wir uns heute schon freuen dürfen, auf den wir jubelnd zugehen dürfen. Und dies alles, was wir jetzt in diesen Versen heute Morgen gehört haben, das geschieht genau durch den einen, der in Vers 5 angekündigt ist. Denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Ein Teil von diesem Wunder, das wir an Weihnachten feiern, hat ja auch der kleine Sammy in New York an diesem Winterabend vor knapp 80 Jahren ganz neu entdeckt. Erinnert euch an seine Worte oder diesen Stern gesehen hatte und sagt, Gott hat auch einen Sohn geschickt, denn er hat auch einen Stern in seinem Fenster. Was für ein Geschenk, dass wir diesen von Gott geschickten Sohn in diesen Tagen ganz besonders feiern dürfen. Er ist es wert, denn er hat uns sein helles Licht, seine bleibende Freude, wahre Freiheit und einen so tiefen Frieden gebracht, wie es sonst hätte niemand tun können. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen Danke sagen, dass du als dieser Retter gekommen bist, den wir alle so sehr brauchen und jeden Tag neu brauchen. Danke, dass du dieses Licht, diese Freude, diese Freiheit, diesen Frieden gebracht hast, den unsere Herzen so sehnsüchtig erwartet haben. Niemand kann uns das geben, was du gibst. Und dafür danke ich dir, dass wir das feiern dürfen, dass wir uns darüber freuen dürfen, gerade auch jetzt in dieser Weihnachtszeit. Wir haben wirklich viel Grund, dir Danke zu sagen, dir alle Ehre zu geben, weil du all das gebracht hast, was sonst hätte niemand tun können. Danke, Herr Jesus, für deine große Liebe zu uns. Danke für dein Kommen, für dein Armwerden, dass wir uns daran erfreuen dürfen. Amen.